Radio 1. Der Weber mit Max Spalek.
Heute zum Thema Klimakrisen, Krankheiten. Wie gehen Sie mit Ihren Ängsten um? Wir haben in der Redaktionssitzung überlegt, mein Gott, jetzt gibt es ja diese Studie, am gestrigen Tage ist sie rausgekommen, es geht da um die Ängste der Deutschen. Die werden wir in den nächsten 3 Stunden etwas genauer beleuchten, werden halt mit Historikerinnen reden, wieso es mit der Deutschen insgesamt, mit der Angst aufgestellt ist. Wir werden eine Psychologin hier haben, die teilweise, wenn sie Angst haben, auch beraten. Also es wird ein bisschen um Ängste gehen, was bewegt uns wirklich. Und wie gehen wir damit um? Wie kommen wir da vielleicht unter Umständen auch raus? Und manchmal gibt es ja auch Hilfestellung von ganz, ganz ungewohnter Seite. Musikalisch, ne? Also vielen Leuten gibt ja dann das, was mancher Künstler oder manche Künstlerin singt, auch ein bisschen Mut. So zum Beispiel war Tom Petty irgendwann, ich glaube es war so Mitte der 80er Jahre, im Studio und hat fantastische Musik gemacht mit dem Produzenten Jeff Lynne. Als dann plötzlich die Nachricht kam, dass irgendjemand, ein Brandstifter, sein Haus samt Familie in Brand gesetzt hat. Also Haushälterin war wohl da und sowas und dann ist er zurückgefahren. Zum Glück ist keiner irgendwie zu Schaden gekommen, aber das Haus war halt super Schrott. Was hätte man da machen können an der Seite von Tom Petty oder anstelle von Tom Petty? Man hätte natürlich resignieren können oder man hätte sagen können, nee, also egal was passiert, ich mache meinen Rücken gerade und versuche da aus dieser Situation rauszukommen, mit dieser Angst, die dann wahrscheinlich ab diesem Tag in ihm schlummerte, umzugehen. Hier ist Mr. Tom Petty, Won't Back Down. So kann man es auch machen, ne? Nicht aufgeben. Tom Petty and the Heartbreakers, I won't back down. Hier bei der Weber-Sendung heute zum Thema Ängste oder vielmehr, wie gehen Sie mit Ihren Ängsten um? Das klingt jetzt erstmal nicht so, dass man sagt, boah, das wird eine richtig knackige Supersendung mit guter Laune. Aber es ist ganz wichtig, dass wir uns auch mal mit den Ängsten, die uns umgeben und die wir selber in uns tragen, beschäftigen. Weil wenn wir uns in der Welt umschauen, es gibt so viele Dinge, ne, vor denen man Angst haben kann und wovor wir, also wir Deutschen, uns dann tatsächlich fürchten, das wird jedes Jahr von der R&V-Versicherung erhoben und zwar schon über 30 Jahre. Da werden 2400 Menschen aus allen Bundesländern befragt. Mit 25 Fragen werden sie halt auf ihre Ängste quasi abgeklopft. Und was kommt dabei raus? Im Wesentlichen gibt es 2 große Gruppen, die persönlich-finanzielle und die politische Angst. Das erklärte uns der Leiter der Studie, Grischa Bauer-Rabanowitsch.
Ganz vorne finden Sie die Angst vor Lebenshaltungskosten, die mehr als die Hälfte der Menschen besorgt. Dann die Überforderung des Staats durch Geflüchtete auf dem 2. Platz und auf dem 3. Platz die Angst davor, dass der Staat angesichts der enormen Verschuldung Steuererhöhungen einführen muss oder Leistungen kürzt.
Und der traurige Spitzenreiter ist seit 10 Jahren, seit gut 10 Jahren, ein und dieselbe Angst.
Wenn Sie auf unser Nummer 1 schon steigende Lebenshaltungskosten, das ist jetzt zum 4. Mal ganz vorne auf Top 1 und das ist insgesamt schon mehr als 10 Mal die Top-Angst gewesen. Das heißt, das ist wirklich ein Thema, was die Menschen über die Jahrzehnte hinweg immer wieder ängstigt.
Da könnte man natürlich meinen, oh Gott, es wird alles schlimmer. Nee, da müssen Sie jetzt mal, lassen Sie sich überraschen, weil insgesamt haben die Menschen weniger Angst. Also dieses Angstniveau der Menschen nimmt ab. Der Grund dafür ist allerdings jetzt nicht ganz so hoffnungsreich.
Wir haben eine Krisenmüdigkeit in Deutschland. Das heißt, es sind so viele Krisen, multiple Krisen, so viele Themen, die uns bewegen, die verlieren tatsächlich so ein bisschen, man gewöhnt sich dran.
Oh Mann, das sind ja keine guten Nachrichten. Auf diese Studie, die Angst der Deutschen, werde ich in knapp 30 Minuten noch etwas tiefer eingehen mit einer Politologin und wissenschaftlichen Beraterin und eben dieser Studie. Aber erstmal die Frage an Sie. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Können Sie noch, haben Sie Angst? Und wenn ja, wovor haben Sie Angst? Und vielleicht können Sie uns auch mitteilen, wie Sie es schaffen, damit mit Ihren Ängsten umzugehen. Ich weiß, es ist so ein Thema, da muss man sich so ein bisschen aus dem Schneckenhaus rauswagen und so, aber wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn Sie hier mitmachen würden, weil die Weber-Sendung ist dafür da und funktioniert vor allen Dingen, wenn Sie hier mitmachen, dann können wir ein gutes Meinungsbild, eine gute Gesamtstimmung abbilden. Erzählen Sie uns Ihre Geschichten rund um die Angst und auch Angstbewältigung bei der Weber oder die Weber. 0331 70 99 111, wenn Sie mit mir direkt reden wollen oder dann vielleicht besser auf den Anrufbeantworter sprechen wollen, dann einfach 0331 70 99 555. Das war die erste Single dieser Band und da habe ich so wirklich mein Herz geschlossen. Wolf Alice und Freezy hier bei Radio 1. Ganz genau bei der Weber-Sendung. Heute zu so einem Thema, ja, also ob man da so gerne drüber redet, ich weiß es nicht. Es geht um die Ängste, ne? Also nicht Furcht. Furcht und Ängste, das werde ich gleich noch erklären. Das ist durchaus was anderes. Ängste, also Klima, Krisen, Krankheiten, wie gehen Sie damit um? Angst ist dieses Unbestimmte, ne? Von dem man nicht weiß, woher es kommt. Man hat einfach so ein schlechtes Gefühl und weiß auch nicht, wie man dann, wenn dieses Gefühl vielleicht Realität werden würde, damit umgehen kann. Wir haben ja allerdings gerade auch schon gelernt, dass dieser Angstindex, also quasi der durchschnittliche Wert aller gemessenen Ängste, gefallen ist und zwar ziemlich drastisch. 2024, letztes Jahr, waren es noch 42%, nicht wahr, die insgesamt Angst gehabt haben. Dieses Jahr nur, ist immer noch viel, aber 37%. Jetzt könnte man da schon sagen, super, das ist ja total super. Nein, ist es nicht, weil die Leute sind einfach krisenmüde. Also es ist wirklich so, alle haben die ganze Zeit vor irgendwas Angst und man denkt, das ist schon mittlerweile normal geworden. Was wir hier brauchen bei der Weber-Sendung sind Sie. Ihre Geschichten rund um die Angst, aber natürlich auch so ein bisschen Angstbewältigung, also nach vorne schauen und vielleicht die Angst in den Griff bekommen. Da haben Sie mehrere Möglichkeiten zu. Sie können natürlich hier anrufen, das freut uns immer sehr. 0331 70 99 111 für den direkten Kontakt oder 0331 70 99 555 für den Anrufbeantworter. Da werden wir im Laufe der Sendung immer mal wieder ein paar Statements von Ihnen hier abfeuern. Dann können Sie auf Instagram gehen, dort auch Ihre Geschichte oder Ihre Lösung hinterlassen. Ganz genauso funktioniert das bei Facebook. Und für alle, die nicht so viel Zeit haben oder vielleicht gar nicht so viel tippen wollen, haben wir auch was Schönes eingerichtet. Und zwar auf radio1.de. Eine Umfrage nämlich. Die Frage dort, die auf Sie wartet, lautet: Klimakrise, Krise und Krankheiten. Gibt es etwas, was Ihnen besonders Angst macht? Und es gibt mehrere Anklickmöglichkeiten, also zum Beispiel Krieg, finanzielle Engpässe, dass man seine Miete nicht mehr zahlen kann, Krankheiten, vielleicht der Klimawandel oder die Möglichkeit, ich habe keine dieser Ängste. Und wenn ich jetzt drauf gucke auf dieses Tool, weil ein paar von Ihnen haben, bevor ich das überhaupt schon gesagt habe, abgestimmt, ist es jetzt schon ganz klar. Also 54% auf radio1.de sagen, ja, ich habe Angst, meine Miete nicht mehr zahlen zu können. Das wird auf jeden Fall ein Thema sein. Hier bis 13 Uhr geht diese Sendung und ich freue mich extrem, wenn Sie Zeit, Lust haben, hier mitzumachen. Jetzt gibt es erstmal hervorragende Musik und zwar von den Afghan Whigs und Demon in Profile. Sie hören Radio 1, die Weber-Sendung, heute zum Thema Ängste, die wir haben. Und da muss man schon mal unterscheiden, weil Furcht und Angst sind zwei durchaus unterschiedliche Dinge. Charakteristisch für die Angst ist, dass sie eher auf so eine unbestimmte Situation sich bezieht. Die Furcht auf eine allerdings sehr, sehr konkrete. Also zum Beispiel Angst vor Spinnen müsste richtigerweise Furcht vor Spinnen heißen. Furcht entsteht dann, wenn es eine klare Bedrohung ist. Also zum Beispiel, wenn wir nach Hause gehen und dann das Gefühl haben, von einem Fremden verfolgt zu werden, nicht wahr? Angst trifft dagegen in Situationen ein, die gar nicht so eindeutig sind. Also wenn man allein zu Hause ist und dann hört man ein Geräusch und kriegt plötzlich Schiss. Heute geht es verstärkt um die Ängste, die wir haben, also jeder für sich selber, aber natürlich auch als Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern. Die Studie Die Ängste der Deutschen versucht nämlich jährlich herauszufinden, wovor Deutschland Angst hat. Und ich spreche jetzt mit Dr. Isabel Borucki. Sie ist Professorin für politikwissenschaftliche Methoden und Demokratie im digitalen Wandel an der Universität Marburg. Das ist schön. Und aber sie ist auch wissenschaftliche Beraterin dieser Studie, Die Ängste der Deutschen. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Borucki.
Guten Morgen.
Dann legen Sie mal los. Was sind denn die Top-Ängste der Deutschen im Jahr 2025?
Ja, in erster Linie sind das finanzielle Ängste, also die Angst, dass die Lebenshaltungskosten weiterhin steigen. Wir bewegen uns da ja nach wie vor auf einem hohen Niveau. Dann auch die Überforderung des Staates durch den Zuzug von Geflüchteten. Also so ist auch genau die Formulierung, wie das abgefragt wird. Und auf Platz 3 die Angst vor Steuererhöhungen beziehungsweise auch vor Leistungskürzungen. Und direkt danach kommt die Angst davor, dass Wohnen unbezahlbar wird.
Also sehr, sehr viel. Ja, sehr viel mit Geld. Seit 1992 machen Sie ja diese Umfragen. 20 Fragen werden da auf die Menschen. 25 werden auf die Leute losgelassen. Erstens, wie werden denn diese Menschen ausgesucht und wie sehen denn da ganz genau die Fragen aus?
Ja, also diese Umfrage oder Befragung wird jedes Jahr unabhängig und repräsentativ durchgeführt, in dem Sinne, als dass eine Quotenstichprobe gemacht wird. Das bedeutet also, dass repräsentativ ungefähr 2400 Personen im Alter ab 14 Jahren in West- und Ostdeutschland befragt werden. Und das sind strukturierte persönliche Interviews, heißt, den Personen werden geschlossene Fragen gestellt und sie können eben zu diesen 25 Ängsten auf einer Skala von 1, gar keine Angst, bis 7, sehr große Angst, antworten, wie sie die jeweiligen Ängste einschätzen.
Was ist denn so eine typische Frage?
So eine typische Frage ist im Prinzip, also im Grunde sind es Statements, dass man sich sozusagen positioniert. Also es geht immer los mit, ich habe gar keine Angst, sehr große Angst davor, dass ich von Arbeitslosigkeit betroffen werde oder dass ich im Alter meinen Lebensstandard nicht halten kann, dass die Zahl der Naturkatastrophen zunimmt und so weiter und so fort.
Okay, jetzt findet diese Studie schon zum 34. Mal statt. Wie haben sich denn die Ängste der Deutschen in den letzten Jahren entwickelt?
Ja, das kann ich jetzt nicht aus erster Hand sagen, weil ich erst seit 3 Jahren dabei bin oder jetzt das dritte Jahr. Ich darf aber, denke ich, schon sagen oder kann sagen, dass sich die Ängste je nach nationaler oder internationaler Nachrichtenlage, Ereignislage verschieben, verändert. Beispielsweise die Terrorangst gibt es seit 2001 oder ist eben schon ein bisschen länger dabei, aber seit 2001 gab es da eben höhere Ausschläge, genauso wie bei den Anschlägen 15 bis 17. Ähnlich ist es auch mit Umweltängsten. Also je nach Ereignislage sind dann auch wiederum die Ängste höher oder stärker. Und also man kann im Grunde sagen, Ängste verlaufen zyklisch und sie spiegeln aktuelle Krisen wider. Sie hängen aber auch von der persönlichen Alltagserfahrung der Menschen ab. Also insofern kann man schon sagen, dass man da eine Veränderung der Gesellschaft auch mitschneiden kann, sozusagen mit dieser Studie.
Der Osten ist auch, also das haben Sie ja auch gesagt, der Osten wurde befragt, der Westen wurde befragt und man sieht ja, dass der Osten anders Angst hat als jetzt meinetwegen Westdeutschland. Vor allen Dingen im Bereich Migration kann man das erkennen. Die AfD, die arbeitet sehr, sehr erfolgreich mit den Ängsten im Osten. Was glauben Sie, was müssten oder könnten denn andere Parteien machen, um auch auf diese Ängste der Menschen einzugehen, also darauf zu reagieren?
Ja, also das ist eine im Grunde die Gretchenfrage heutzutage fast schon. Also ich denke, Politik kann ostdeutsche Migrationsängste nicht wegreden. Sie muss sie ernst nehmen. Sie muss auch Vertrauen in Kontrolle zurückgeben, so ein Stück weit, und versuchen, positive Alltagserfahrungen zu ermöglichen. Heißt also, versuchen auch die lokale Bevölkerung einzubinden. Die Frage bzw. die Krux ist, denke ich, an der Stelle erstmal zu sehen, wie ist denn im Grunde die lokale Realität überhaupt? Also offen anerkennen, dass Migration im Osten durch weniger direkte Alltagserfahrung, durch Zuwanderung oft anders wahrgenommen wird.
Das heißt, dieses Unbestimmte, was dann die Angst produziert.
Genau, dieses Unbestimmte, dieses Unsichere, vielleicht auch mit ökonomischen Sorgen verbunden. Der Osten ist ja gleichwohl anders und viel, viel härter getroffen worden vom Strukturwandel durch die Wende. Ein großer Teil der Menschen sehen ja dort auch die Wendeerfahrung als einen Bruch mit Arbeitsplatzverlust verbunden, mit Brüchen in ihrer Lebensplanung. Mhm. Also da ist eine kollektive Lebenserfahrung, die auch Ängste verstärken kann. Und dieses Ungewisse, was passiert durch Zuwanderung, ist im Osten stärker als im Westen. Und insofern wäre es wichtig für Politik, hier nicht mit einer pauschalen Abwertung, na, die sind alle fremdenfeindlich, hinzugehen, sondern eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den Sorgen der Menschen zu suchen, echte Begegnungen zu ermöglichen, also Programme für Begegnung und Austausch zu fördern, Partnerschaften, interkulturelle Schul- oder Vereinsprojekte, Begegnungsstätten, aber auch Beteiligung stärker fördern, Bürgerräte, Dialogformate speziell zu Migrationsthemen im Osten einrichten, um eben gerade an diesen Ängsten zu arbeiten, sie nicht zu verdrängen, sondern sie anzusprechen in moderierten Settings und dann auch gemeinsam Lösungswege zu entwickeln, zu suchen.
Das sagt Dr. Isabel Borucki, Professorin für politikwissenschaftliche Methoden und Demokratie im digitalen Wandel an der Universität Marburg und auch wissenschaftliche Beraterin der Studie Die Ängste der Deutschen, die wir heute etwas genauer beleuchten. Vielen Dank fürs Gespräch, Ihnen noch einen schönen Tag.
Gerne, danke Ihnen auch.
Das Musik aus Norwegen. Schmerz und Feisty gehört hier bei Radio 1 in der Weber-Sendung. Heute geht es um Ängste. Und wenn Sie Schwierigkeiten haben, mit Ihren Ängsten umzugehen, und Sie nicht ganz genau so wissen, was man da machen kann, dann haben Sie jetzt ganz gut die Möglichkeit anzurufen, 0331 70 99 111, weil ich spreche in den nächsten Minuten, und sie ist uns wahrscheinlich auch so um die halbe Stunde zugeschaltet, mit Pauline Stockmann. Sie ist klinische Psychologin und hallo.
Hi, guten Morgen.
Hallo Pauline. Wir fangen mal ein bisschen, bevor wir jetzt mit Hörerinnen und Hörern reden und du vielleicht den einen oder anderen Tipp geben kannst, so ein bisschen beim Anfang an. Was ist denn die psychologisch-evolutionäre Funktion von Angst?
Ja, du hast es ja eben schon richtig gut eingeleitet mit der Differenzierung zwischen Furcht und Angst. Und das ist ja total wichtig, ne? Also Furcht bedeutet eine konkrete Bedrohung oder Gefahr im Außen. Und Angst entsteht hingegen, wenn keine unmittelbare körperliche Gefahr besteht, wir aber trotzdem eine emotionale Bedrohung erleben. Also wenn wir uns sorgen, ausgelöst vielleicht durch Eventualitäten, Ungewissheit, einer ungewissen Zukunft. Und erstmal ist es etwas, was für uns super wichtig ist, weil es so, also wenn Furcht unsere eingebaute Alarmanlage ist, dann ist Angst unsere Inhouse-Risikokalkulierung. Also wir lernen mithilfe unserer Angst, riskante Situationen zu vermeiden und bereiten uns auch auf herausfordernde Momente in unserem Leben vor.
Also was denn zum Beispiel? Also was wäre denn jetzt so eine Angst, wo du sagen würdest, das ist gar nicht schlecht, dass es die gibt?
Naja, also erstmal ist es generell nicht schlecht, dass es Angst gibt. Ich glaube, es geht eher darum, dass man sich anguckt, wie häufig schlägt unsere Angst an und ob und inwiefern sie uns beeinträchtigt. Aber erstmal würde ich bei keiner Angst sagen, oh, die ist schlecht, dass wir sie haben.
Okay, alles klar. Es gibt es ja Menschen, die mit Angst besser umgehen können als andere oder vielmehr, falsch formuliert. Also es gibt ja Menschen, die haben das Gefühl, nicht so viel Angst zu haben vor Situationen oder vor Dingen, die passiert. Ich zähle mich dazu übrigens.
Das ist gut.
Ich hatte selbst bei Corona, ich hatte da keine Angst. Ich habe ganz, ganz selten wirklich so ein allgemeines mein komisches Gefühl, dann haben mir immer alle und ich mir dann irgendwann auch angefangen, auf die Schulter zu klopfen und haben gesagt, Max ist ja der Knaller, du bist ja wahnsinnig resilient. Ist das eine Veranlagung? Bild ich mir da was ein? Oh gut, da müssten wir wahrscheinlich dann ein bisschen länger reden.
Können wir auch mal machen. Aber wieder ein anderes Gespräch.
Genau, aber warum ist das so unterschiedlich ausgeprägt?
Ja, also wir wissen schon, dass es eine gewisse Veranlagung gibt. Also dass unser Angstzentrum, unsere Amygdala, bei manchen Menschen häufiger anspringt, schneller anspringt als bei anderen Menschen. Man sieht es zum Beispiel bei Babys. Es gibt High Reactive und Low Reactive Babys. Das bedeutet, High Reactive Babys sind Babys, die schneller auf Reize reagieren, schneller ängstlich sind, anfangen zu weinen, häufiger Rückzug brauchen, und Low-Reactive Babys so ein bisschen mit einem Gemüt von einem Schaukelpferd in ihrem eigenen Rhythmus weiterschwingen. Und du klingst so, als wärst du gleich ein Low-Reactive Baby
ich
gewesen.
Ich klinge wie so ein Schaukelpferd. Danke, Pauline. Das ist schön.
Aber, und das zweite, die zweite Komponente, wir können natürlich aber auch lernen, mit unserer Angst umzugehen. Das ist ja auch ganz wichtig. Also es ist nicht so, dass ich hier den Eindruck vermitteln will, oh, wenn man irgendwie als High Reactive Baby quasi zur Welt gekommen ist, dann sind einem die Hände gebunden. Ganz und gar nicht. Also ich würde mir auch das Angsthasentum zusprechen, und man kann aber gut lernen, mit der eigenen Angst umzugehen.
Aber es gibt doch bestimmt so einen Punkt, wo man sagt, okay, diese Angst, die teilweise dann ja vielleicht auch unbegründet ist, die schwappt so ein bisschen ins Krankhafte. Wann ist so ein Punkt erreicht, wo du sagen würdest, okay, jetzt muss man da wirklich ran und kann es selber vielleicht auch gar nicht mehr lösen?
Also als allererstes finde ich ganz wichtig, dass jede Person, die für sich die Angst als zu stark oder einschreckend oder ja einfach davon Leid trägt, das als solche empfindet, ist auf jeden Fall in der Situation, sich Hilfe holen zu können. Manchmal gibt es ja so das Gefühl, dass man denkt, ah, darf ich das schon? Ne? Mhm. Also ich finde ganz wichtig, jede Person, die Hilfe für sich beanspruchen möchte, sollte das auf jeden Fall tun. Aber im Klinischen sagen wir, dass jetzt zum Beispiel eine Angststörung gekennzeichnet ist von anhaltender, übermäßiger Angst, die sich eben nicht nur auf eine einzelne Situation bezieht, sondern ganz viele, vielleicht sogar alle Lebensbereiche umfasst. Und das Sorgen tritt fast täglich auf, hält über mehrere Wochen oder Monate an, in der Regel mindestens 6 Monate, und lässt sich eben nicht so einfach kontrollieren. Und das einmal auf kognitiver Ebene, und dann neben dem ständigen Sorgen und Gedanken an mögliche Gefahren zeigt es sich aber eben auch auf körperlicher Ebene. Also Reaktionen wie Herzklopfen, Schwitzen, Zittern, Atemnot, Magen-Darm-Beschwerden. Also wir wissen, dass es quasi eine Kombination ist. Kognitiven Erleben und Sorgen und dann aber auch.
Was waren denn so Angst, oder was sind denn Angststörungen, die du auch in deiner Arbeit häufiger erlebst oder erzählt bekommst?
Ja, also ich glaube, das Sorgen ist ja schon immer Teil des menschlichen Erlebens. Wir merken natürlich aufgrund von so Weltgeschehen und politischer Lage, Klimawandel, aber auch die individuellen Sorgen, finde ich, denen die richtige Partnerin, wie wird mein Leben aussehen, wie alter ich, bleibe ich gesund, Angst vor Krankheiten. Gerade auch nach der Pandemie ist so das eigene Körperempfinden ja auch irgendwie, hat sich nochmal verändert. Also emotionale Angst, Sorgen gehört zu unserem menschlichen Erleben dazu und hat eine Bandbreite.
Mhm. Man könnte zu dir gehen, ansonsten, wo gibst du sonst noch Hilfe?
Also wichtig, man kann immer 116 117 anrufen, da kann man sich über die Möglichkeit für Psychotherapie informieren und natürlich Hausarzt, Hausärztin in die Praxis gehen und sich da informieren, und es gibt natürlich auch immer eine 24-Stunden Telefonseelsorge.
Wenn Sie jetzt eine Frage, eine akute haben an Pauline und sagen, ach, ich mache das jetzt einfach, ich rede jetzt hier über die Ängste, die ich habe, weil ich vielleicht nicht mehr weiß, was ich machen soll, oder vielleicht kennen Sie jemanden, den Sie dann selber so ein bisschen wieder, weiß ich nicht, aus diesem Angstloch oder was auch immer das ist, rausholen wollen, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit dazu. Pauline Stockmann ist nämlich in den nächsten Minuten noch für uns, für Sie vor allen Dingen auch da. Die Telefonnummer hier bei Radio 1 ist 0331 70 99 111. Würde ich mich freuen, wenn Sie anrufen, und ja, wir haben ein bisschen Musik und dann geht's weiter, Pauline. Danke bis hierher erstmal. Das ist ein Band aus Australien, aus der Jetztzeit, nicht wahr? Ja, man könnte vermuten, dass die eigentlich auch schon vor 20 Jahren so mit den Strokes auf Tour gewesen waren. Nein, waren sie nicht. Die Skags waren das und Out of My Head hier bei Radio 1. Weiter uns zugeschaltet ist Pauline Stockmann. Sie ist klinische Psychologin und hat sich bereit erklärt, jetzt in dieser Stunde bei der Weber, wo es ja um Angst geht, so ein bisschen uns zu helfen und Tipps Ihnen, liebe Hörerinnen und und Hörer zu geben, die Sie hier angerufen haben und teilweise auf einen Anrufbeantworter besprochen haben. Also Pauline, man muss jetzt natürlich sagen, das, was du jetzt sagst, in den nächsten, das hat natürlich Gewicht, aber um da richtig tief reinzugehen, müsste man da schon noch ein bisschen mehr Gespräche führen, oder?
Ja, natürlich. Also alles, was ich hier sage, auch vorhin, ersetzt natürlich keine Diagnostik und oder Psychotherapie. Das ist natürlich ganz wichtig.
So, wir hören jetzt mal rein. Die Brigitta hat angerufen und sagt Folgendes.
Also ich bin eigentlich kein ängstlicher Mensch und ich habe eine Tochter und da war ich auch nie ängstlich, was das angeht. Aber jetzt habe ich ein Enkelkind und da bin ich bald ängstlicher mit meinem Enkelkind Felix als mit meiner eigenen Tochter. Ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, aber ganz, ja, also der hat eigentlich nichts, ja, aber wenn dann so U-Untersuchungen stehen oder wenn dann der Kinderarzt sagt, ach ja, da muss man vielleicht das und das machen, dann bin ich immer die Erste, die gleich im Internet ist.
Oh, das Internet. Pauline, das schlimme Internet, da habe ich immer persönlich Angst vor.
Ja, aber es ist ja total verständlich, was sie sagt. Ja, also unser Nervensystem reagiert ja nicht nur auf eigene Gefahren, sondern eben auch auf die von Menschen, die uns wichtig sind. Und als Großmutter kommt ja auch ein Schutzinstinkt dann rein. Also evolutionär überlebenswichtig, dass unser Alarm anschlägt, wenn vielleicht eine mögliche Gefahr droht, weil natürlich wir evolutionär darauf programmiert sind, das Überleben der nächsten Generation zu sichern. Also erstmal ist das ja nur ein Ausdruck von Liebe, von Bindung und Verantwortung. Aber es ist natürlich blöd, wenn sie übergroß wird und uns einschränkt.
In eine ähnliche Richtung geht auch der Anruf von der Katja, würde ich jetzt sagen.
Ich bin Mutter eines Sohnes, Schwiegermutter eines Schwiegersohnes und ich bin Großmutter eines Enkelsohns. Und meine größte Angst ist, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt wird und das begleitet meinen ganzen Tag und erfüllt mich mit großer Angst. Und
Pauline, das klingt ja wirklich so, als ob das wirklich so fast die Luft zum Atmen nimmt, oder?
Ja, das tut mir total leid und ich kann total mitfühlen. Also so eine antizipatorische Angst ist ja auch etwas, was einen so lähmen kann und so stark das Gefühl von Sicherheit bedroht auf der einen Seite und ja irgendwie auch so diese Ungewissheit, so einen Kontrollverlust darstellt. Also niemand weiß, ob wann wie Wehrpflicht wieder eingeführt werden könnte. Und körperliche Unversehrtheit wird ja dann direkt berührt oder kann berührt werden. Die Vorstellung vor Krieg oder militärischem Einsatz löst ja einfach maximal Alarm in unserem System aus.
Aber was macht man da? Also jetzt zum Beispiel, wenn man dann so merkt, okay, die ganze Familie rein theoretisch könnte eingezogen werden. Das ist ja wirklich so eine sehr, sehr unbestimmte, aber trotzdem sehr massive Angst.
Ja, natürlich. Also einmal finde ich ganz wichtig, dass man sich mit Mitgefühl begegnet. Weil, also ich kann diese Sorge total nachvollziehen. Und manchmal tendieren wir dazu, uns dann so klein zu reden und sagen, ach Mann, wieso macht man sich jetzt so einen Kopf und reißt sich doch mal zusammen und so. Und dass man halt erstmal sich mit Mitgefühl begegnet und liebevoll mit sich ist. Auch mit einer Akzeptanz dieser Angst begegnen und sagt so, ich kann das nachvollziehen. Ne? Das ist halt eben etwas, was unsere Sicherheit bedroht. Und dann aber drittens, wir uns darauf konzentrieren, was jetzt real und beeinflussbar ist. Also Angst liebt Spekulationen über Zukunft. Und wichtiger ist, dass wir uns auf Fakten jetzt gerade, was ist gerade wirklich beschlossen, welche Optionen gibt es? Und auch, wie kann ich mich einsetzen? Wie kann ich in die Aktion treten? Und was im Hier und Jetzt verändern?
Das sagt die klinische Psychologin Pauline Stockmann. Was sie für Arbeit macht, können Sie übrigens überprüfen. Im Netz gibt es eine schöne Seite, paulinestockmann.de. Die wird auch noch ein bisschen bei uns bleiben und mit mir und vor allen Dingen auch Ihnen reden. Wenn Sie nämlich Ängste haben und mal so eine ganz, ganz kurze Übersicht oder vielleicht einen kleinen Anstoß, einen kleinen Tipp haben wollen, was man da ändern könnte, dann 0331 70 99 111 oder 555 für den Anrufbeantworter.
Radio 1. Der Weber mit Max Spalek.
Das ist richtig. Heute geht's um, wie haben wir so schön getitelt, Klimakrisenkrankheiten. Nein, wie gehen wir mit unseren Ängsten um? Und falls Sie sagen, ich möchte jetzt doch nochmal mit Pauline Stockmann, unserer Psychologin, reden oder vielleicht meine Angst ihr mal übermitteln, dann können Sie das tun. 0331 70 99 111 oder 555 für den Anrufbeantworter. Pauline, mit der werde ich gleich nochmal reden. Hat gespielt auf dem Radio 1 Parkfest. Betteroff, da allerdings ohne Kapelle im Hintergrund, sondern nur ganz brav am E-Piano. Hier zu hören mit dem Song So High. Hier bei der Weber gerade mit Pauline Stockmann. Sie ist Psychologin und, das muss man an dieser Stelle auch mal sagen, hat gesagt, okay, ich bin zwar eigentlich im Urlaub, aber ich lasse mich mal zuschalten. Pauline, danke erstmal an dieser Stelle schon mal dafür.
Natürlich, danke, dass ich da sein darf.
Die Hörerinnen und Hörer haben Möglichkeiten, jetzt hier anzurufen oder hatten die vielmehr, um ihre Ängste uns mitzuteilen. Du reagierst da drauf. Bisher waren die Ängste eigentlich immer so ein bisschen, also die großen Ängste, also wirklich dieses sehr, sehr Unbestimmte. Bei der Steffi wird es um einiges konkreter.
Ich habe seit der zweiten Schwangerschaft massive Schlafprobleme bis zu Störungen, teilweise ganze Nächte, kein Auge zugemacht, rumgewandert durch die Wohnung, versucht cool zu bleiben, Bücher gelesen, Tagebuch geschrieben. Exzessiv Sport auch dann gemacht morgens, um irgendwie am Abend müde zu sein, die ganzen Schlafhygiene beachtet. Genau, ich habe dann auch eine Verhaltenstherapie gemacht, die speziell dann um die Schlafängste ging. Ich habe so eine Angst vor dem Nichtschlafen entwickelt. Inzwischen ist es einfach wieder besser geworden. Ich habe versucht, mich so ein bisschen so Abstand davon zu kriegen, aber ich merke, immer wenn ich nochmal in Stresssituationen komme oder mich etwas sehr belastet, dann ist das so stark abends in meinem Kopf und tagsüber bin ich so mit Alltag beschäftigt und dass es mir dann tatsächlich wortwörtlich den Schlaf raubt. Ja, für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Ne, Pauline, wäre sie sehr dankbar.
Oh, ja.
Carola.
Ich wünschte, ich hätte ein Wundermittel für Carola, weil gerade Schlaf ist ja auch nach einer Schwangerschaft so wichtig und sich zu regenerieren. Und gleichzeitig ist es so wichtig, gerade bei der Angst vor dem Nicht-Schlafen-Können, den Ruck rauszunehmen. Ja, also oft liegen wir dann im Bett und denken so, ich muss jetzt schlafen. Es ist doch jetzt meine Schlafenszeit und ich muss morgen fit sein. Und oh Gott, was ist denn, wenn ich nicht schlafe? Und da kann eben den Druck rauszunehmen extrem hilfreich sein. Also einmal zu sagen, okay, es ist jetzt einfach okay, dass ich wach bin. Mein Körper nimmt sich den Schlaf, wenn er ihn braucht. Also so ein bisschen wirklich reduzierte Anspannung und fast schon so in die radikale Akzeptanz gehen und sagen, oh, Schlaf ist ein Bonus. Ja, also selbst wenn ich hier jetzt wach liege, ruht mein Körper. Das Gehirn erholt sich auch in Ruhephasen. Also ich tue dem schon was Gutes und dann klappt das schon irgendwann mit dem Schlaf. Ja, also dass man so ein bisschen die Unruhegefühle zulässt, akzeptiert, willkommen heißt, vielleicht auch so fast schon ganz provokativ zu sagen, oh ja, hi, da bist du ja schon wieder, die Angst vorm Schlafen. Dass man so den Widerstand rausnimmt, weil wir wissen, dass der Widerstand es alles noch schlimmer macht.
Mhm. Carola hat auch angerufen und die hat gleich auf den Tisch gelegt. Also bei ihr ist da so einiges los insgesamt.
Hinsichtlich Ängste kann ich ein langes Lied singen. Es hat in der Kindheit angefangen, die Verlustängste und Angst vor Bestrafung. Und das hat sich jetzt mit meinem 66. Lebensjahr nicht gebessert. Also Angst, jemanden zu verlieren, Sachen zu verlieren, was zu vergessen. Ja, diese Ängste beschäftigen mich jeden Tag und haben manchmal auch schon Auswüchse gehabt, sodass ich in Behandlung war.
Das klingt ja wirklich wie so einen ganz, ganz großen Hügel, den man dann versuchen muss, irgendwie abzubauen, oder?
Und es klingt auf jeden Fall schon super fürsorglich, dass sie gesagt hat, dass sie sich Unterstützung geholt hat. Das hätte ich jetzt als allerersten Tipp auch gesagt. Weil gerade wenn man merkt, dass es sich so im Alltag ausbreitet und die Angst sich quasi immer breiter macht und immer bequemer irgendwie den Alltag übernimmt und nicht die Anstalten macht zu gehen, dann ist es auf jeden Fall hilfreich, sich Unterstützung zu holen. Und bei Angst ist es nun mal das Hilfreichste, wenn man sie akzeptiert. Also wenn wir für uns verstehen, okay, Angst, So wie alle unangenehmen Emotionen gehören zu unserem menschlichen Erleben. Wir können sie nicht abschaffen, aber wir können lernen, mit ihr umzugehen. Also sie immer wieder reinzulassen. Stell dir mal vor, du schmeißt jetzt bei dir zu Hause eine Hausparty, ja, und Licht ist an, Leute sind drin, durchs Fenster kann man sehen, dass du da bist und dein Nachbar kann nicht schlafen und er klopft und er sieht dich ja durchs Fenster, aber du machst nicht auf. Dann wird der Nachbar, weil er ja ein Mitteilungsbedürfnis hat, wahrscheinlich immer lauter klopfen, bis du irgendwann die Tür aufmachst. Wenn du aber quasi so tust, als wäre der Nachbar nicht da, dann wird er immer, immer, immer lauter sein und immer mehr rumschreien. Und so ist es auch mit unserer Angst. Also die Tür aufzumachen und sagen, hey, okay, komm rein. Ich habe auch noch andere Dinge zu tun. Ich habe auch noch andere Gästinnen zu Hause. Ich kann kurz mit dir quatschen, aber dann muss ich wieder was anderes machen. Ist eben genauso hilfreich bei unserer Angst. Also reinzuhorchen, sie wahrzunehmen, sie reinzubitten und dann aber eben auch zu sagen, okay, ich habe eben auch andere Dinge am Tag zu tun. Also und dann sich eben wieder auf die Dinge zu konzentrieren, die man verändern kann. Ja, also zum Beispiel sich sozial zu engagieren, Sport zu machen, Dinge, die einem die Highlights im Alltag sind. Also dass man quasi mit der Angst im Gepäck weitermacht und so ihr gar nicht mehr so viel Raum gibt oder nicht mehr so viel Widerstand gibt.
Das sagt Pauline Stockmann, Psychologin, gut zu erreichen unter paulinestockmann.de, die wirklich, ich sage es an dieser Stelle nochmal gerne, kurz ihren Urlaub unterbrochen hat, um mit uns zu reden. Also du bist im Mittelmeerraum unterwegs und die Technik hat es zugelassen. Pauline, tausend Dank, dass du bei uns warst und noch einen schönen Urlaub. Ne?
Danke dir. Bis dann. Geh zurück auf die Liege. Tschüss.
Und wenn Sie weiterhin anrufen wollen, können Sie das natürlich tun. 0331 70 99 111 oder 555 für den Anrufbeantworter. Radio 1. Das Ausland kennt diese Angst und kann sie auch benennen. Wir selber, wir eher weniger, obwohl wir sie doch produzieren oder wir sie beziehungsweise haben sollen. The German Angst, die deutsche Angst. German Angst ist so ein Begriff, der oft verwendet wird, um eine angeblich typisch deutsche, tief verwurzelte Angst oder Besorgnis zu beschreiben. Also generelle Neigung zur Übervorsicht, Misstrauen vor möglichen Risiken und unbekannten Gefahren, sei es jetzt in Politik, Wirtschaft, Technik oder bei gesellschaftlichen Veränderungen. So wird, ja, das müssen wir jetzt mal sacken lassen, die deutsche Seele teilweise beurteilt. Ich spreche jetzt mit Professor Dr. Ute Frevert. Bis 2024 war sie Direktorin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Da leitete sie den Forschungsbereich Geschichte der Gefühle. Mittlerweile ist sie Präsidentin der Max-Weber-Stiftung. Einen wunderschönen guten Tag, Frau Frevert.
Ja, guten Tag, Herr Spalek.
Was sagen Sie denn als Expertin zu diesem Begriff German Angst? Ist da was dran? Sind Deutsche tatsächlich ängstlicher oder mutloser als andere Völker?
Das ist großer Quatsch, das ist Propaganda. Das war ein Slogan sozusagen der 1980er Jahre in die Welt gesetzt von europäischen Diplomaten und amerikanischen Medien, die damals nach Deutschland guckten und sagten, was ist denn mit denen los? Sie haben ja wirklich vor allem Angst vor saurem Regen, vor Waldsterben, vor Nachrüstung und. Ja, und dann, es hatte eine gewisse Evidenz, denn in der Tat war die Bevölkerung damals besorgt oder große Teile der Bevölkerung waren besorgt. Aber wenn man sich das sozusagen in the long run anschaut und wenn man auch vergleichend guckt und auf Umfrageergebnisse zählt, die ja immer mit etwas Zurückhaltung auch betrachtet werden müssen, aber gleichwohl, wir haben sie. Und wenn man dann sieht, dass andere Nationen natürlich auch ihre Ängste, vielleicht andere Ängste haben, aber keine Nation angstfrei ist.
Ja, aber was sind denn so? Gibt es sowas gar nicht, sowas wie typische deutsche Befindlichkeiten?
Doch, es gibt diese Befindlichkeiten vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass jede Familie Erzählungen mit sich trägt und weitergibt von Katastrophen. Und an Katastrophen war die deutsche Geschichte nun wirklich nicht arm. Das fängt an mit der Inflation, dieser Hyperinflation von 1923, die zumindest im Bürgertum, das war natürlich nur eine kleine Schicht, aber gleichwohl trägt sich das so weiter, sehr viel Vermögen vernichtet hat. Und diese Angst vor Geldentwertung, die sitzt in der Tat auch heutigen Politikern oder auch Bürgerinnen und Bürgern noch im Nacken, obwohl sie es selbst ja nie wieder erlebt haben. Und eine Partei zum Beispiel, die sagen würde, na gut, dann nehmen wir eben die Inflation in Kauf, die würde sich sofort sozusagen aus dem Feld schießen. Also es gibt diese historisch gewachsenen Ängste. Natürlich hat das auch was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Es hat was mit der Erfahrung von Flucht, Vertreibung, Bomben und zu tun. Aber wenn man dann auf ein Land wie Polen guckt, was nun von den Deutschen wirklich gravierend heimgesucht worden ist, immer wieder, dann wird man dort Ängste mindestens in dem gleichen Maße finden. Also jedes Land, jede Nation trägt sozusagen ihre eigenen historisch begründeten Ängste mit sich herum.
Und trotzdem hat sich ja dieser Begriff German Angst ziemlich festgesetzt. Also der poppt ja immer mal wieder hier und da auf. Ich habe mich gefragt, ob diese Angst oder vielmehr Übervorsichtigkeit nicht auch positive Seiten haben kann.
Naja, Angst gilt natürlich generell und man spürt das, kann das selber in seiner eigenen Körperlichkeit ja auch nachspüren. Angst ist erstmal etwas, was einen lähmt, was beengt, was sozusagen den Brustkorb zusammenzieht. Es macht einen nicht unbedingt frei, in die Welt hinauszugehen und von daher hat es eher auch etwas Negatives. Aber Angst kann natürlich auch darauf aufmerksam machen, dass da etwas nicht gerade verborgen ist, sondern ganz offen zutage legt, dass da, wie sagen unsere Politiker immer, Sorgen und Nöte in der Bevölkerung unter den Menschen sind, die dann auch bitte zu bearbeiten sind. Also sie sind auch, Angst ist auch sozusagen, hat einen Signalcharakter, auch gerade für die Politik. Aber wenn Angst überhand nimmt oder wenn, ja, dann mag ich dieses Wort, den Begriff des Angstunternehmers oder der Angstunternehmer, wenn Angst geschürt wird, um damit Politik zu machen, dann haben wir wirklich ein Problem.
Aber könnte es nicht in der Gesellschaft, die ängstlicher wird, auch so einen Punkt geben, wo dann Teile der Gesellschaft sagen, jetzt erst recht, wir wollen da raus, wir gehen es jetzt an?
Wäre schön, aber im Moment beobachten wir eher das Gegenteil. Also Schüren von Ängsten seitens bestimmter Parteien, die auch dann immer wieder mit dieser Haltung, die man in Amerika so nicht finden würde, bringt es mal wieder in Gang. Die Politik muss es richten, der Staat muss alles tun. Nicht wir als Bürgerinnen und Bürger sind verantwortlich, sondern ihr da oben. Und wenn ihr was falsch macht, wenn ihr uns nicht seht, dann wählen wir euch auch nicht mehr oder dann wählen wir gar nicht mehr und sagen euch Ade. Also diese Haltung des ohne, nicht gerade ohne mich, aber dieses, ich kann eigentlich gar nichts tun, ich bin ja nur so klein und schwach und die anderen sollen es richten, aber wenn sie es falsch richten, dann ist wirklich, dann drehe ich mich weg und schmolle. Das ist eine Haltung, die der Demokratie überhaupt nicht gut tut.
Ich habe vorhin schon geredet über die Studie Die Ängste der Deutschen und da kam auch die Frage auf, oder die Feststellung, dass der Osten eine andere Angst hat als der Westen, also vor allen Dingen im Bereich Migration ist das zu erkennen, und dass die AfD eben sehr, sehr erfolgreich mit diesen Ängsten arbeitet. Was würden Sie denn anderen Parteien vorschlagen, wie sie die Ängste der Menschen wahrnehmen und darauf reagieren können?
Naja, im letzten Wahlkampf ist es ja versucht worden, allerdings.
Naja, aber eben versucht.
Ja, na gut, versuchen könnt, es kommt immer auf den Versuch an und auf die Umsetzung dann auch der Versprechen. Und ein Gefühl, was der Angst sehr, sehr stark Paroli bieten kann, das ist Zuversicht. Ich erinnere mich noch, Robert Habeck hatte das am Schluss in der letzten Wahlkampfphase breit plakatiert. Zuversicht übrigens, Angela Merkel hat das früher auch mal gemacht. Aber Zuversicht ist natürlich auch nur so lange eine leere Worthülse, wie sie nicht gefüllt wird mit Aktivität und eine Aktivität, die vor allen Dingen zeigt, dass unsere Politik, dass unser Staat, dass die Dienstleistungen, die wir auch von unserem Staat erwarten, für die wir auch bezahlen als Bürgerinnen und Bürger, auch wirklich geliefert werden. Also diese Erwartung, die begründete Erwartung der Bürgerinnen und Bürger, dass der Staat nicht uns von unseren Ängsten befreit, aber dass er uns zuversichtlich in die Zukunft schauen lässt, weil bestimmte lebenswichtige Dinge einfach gut funktionieren. Das ist schon etwas, was die Politik bringen muss. Und wenn sie das nicht tut, dann haben die Angstunternehmer das Feld für sich.
Das sagt die Historikerin Dr. Ute Frevert, Präsidentin der Max-Weber-Stiftung. Vielen Dank fürs Gespräch und Ihnen ja schönen Tag und schönes Wochenende.
Gerne, Herr Schwalek. Ihnen auch.
Mike Patton und seine Jungs von Faith No More, Midlife Crisis, hier bei Radio 1, heute bei der Weber, Klimakrisen, Krankheiten, wie gehen Sie mit Ihren Ängsten um? Sie haben bisher schon sehr zahlreich angerufen, viele Fachgespräche haben wir gehabt, eine runde Sendung würden wir jetzt mal in der Redaktion sagen, und wir haben natürlich auch auf den Social Media Kanälen abgefragt, wie Sie denn mit Ihren Ängsten umgehen, was Ihnen vielleicht auch mit dem Umgang mit Ihren Ängsten hilft. Und meine Kollegin Wiebke Koenicke, die hat sich das mal angeschaut und liefert uns jetzt darüber den Überblick. Hallo Wiebke.
Hallo Max.
Also was tun denn unsere Facebook-Nutzer meinetwegen gegen ihre Ängste?
Ja, erstmal zur Einordnung. Auf Facebook, da sind unsere Nutzer eher ein bisschen älter und überwiegend männlich. Und da gab es schon den ein oder anderen Kommentar so in die Richtung, welche Angst, ich habe keine Angst. Aber es gab auch schon einige konstruktive Tipps, und die haben alle damit zu tun, sich bewusst auf die Schönheit der Natur zu besinnen. Wie Steffen Schölzel es zum Beispiel so poetisch schreibt, das Meer, immer wieder das Meer, das hilft ihm bei seinen Ängsten. Oder andere schreiben, es hilft ihnen, sich ins Private zurückzuziehen. Andreas Kleffel zum Beispiel, stillsitzen auf einem Meditationskissen. Oder Ronny Bangso, das Besinnen und sich Vergegenwärtigen der eigenen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten. Viele reflektierende Tipps hatte auch Hagen von Tronje, der übrigens empfiehlt, doch auch mal rauszugehen. Und er formuliert es so, ich glaube, das kommt dir ganz gelegen, na, Veränderung des inneren Blicks durch Kulturgenuss.
Ja. Na, also ich weiß nicht, ob es bei Ängsten immer hilft, aber es hilft wirklich, selbst wenn man keinen Bock hat, rauszugehen. Einfach rauszugehen, zu gucken, was passiert und so, und halt nicht nur bei Facebook nachzugucken oder auch nicht bei Instagram. Aber selbst bei Instagram wurden ja Reaktionen unserer Hörerinnen und Hörer gesammelt. Wie wird denn da bei Insta mit den Ängsten umgegangen?
Auch da mal ein bisschen zur Einordnung vorweg. Auf Instagram haben wir eine eher jüngere weibliche Community, und die sind sich in ihren Tipps ziemlich einig. Und zwar hilft es ihnen, über ihre Ängste mit anderen zu sprechen. Und das muss gar nicht zwangsläufig gleich eine Therapie sein, sondern das regelmäßige Gespräch mit FreundInnen und Geschwistern hilft ihnen auch schon oft. Und zum Ende, da habe ich noch die Worte unserer Nutzerin Lavendel-Lethargie. Solidarisierung und Stärkung untereinander, dann ist die Welt nicht mehr so gruselig.
Das unterschreiben wir natürlich sehr, sehr gerne. Wiebke Koenicke mit einem kleinen Überblick über die Social-Media-Kanäle, was Sie denn da so gesagt haben. Wiebke, an dieser Stelle vielen Dank dir.
Sehr gern.
Und wir haben natürlich auch auf radio1.de gefragt, und zwar in unserer großen Umfrage Klimakrise. Gibt es etwas, was Ihnen besonders Angst macht? Und da nicht mehr ganz so weit, also nicht mehr ganz so deutlich vorne, aber immer noch ziemlich, mit 31% der Menschen, die da hingeklickt haben, die sagen ja, am meisten Angst macht mir, dass ich meine Miete in Zukunft nicht mehr zahlen kann. Gefolgt von 25%, die wirklich Angst vor dem Krieg haben, dann kommt der Klimawandel, dann irgendwie diese emotionslosen Bastarde, die sagen, ich habe keine Ängste, dann finanzielle Engpässe oder Krankheiten. An dieser Stelle schon mal vielen Dank, dass Sie überall mitgemacht haben. Ja, es ging heute um Ängste, um Strategien, mit diesen Ängsten klarzukommen. Und wir wussten von vornherein, das ist kein einfaches Thema. Da quatscht man nicht so einfach locker, locker, locker. Und deswegen, Sie haben ganz, ganz viel mitgemacht. Deswegen vielen Dank für die Beteiligung. Wir wissen, es ist nicht immer einfach, Sachen zu teilen. Und vor allen Dingen bei Ängsten, da muss man schon über mehrere Schatten springen. Grit ist über solche Schatten gesprungen. Sie hat uns erzählt, dass sie mit kleinen Kindern arbeitet. Und Und beim Anblick dieser kleinen Kinder und dann vergleicht sie das mit der Weltlage, ja, da wird ihr schon manchmal bange.
Ich bin Lehrerin und arbeite auf einer ganz winzigen Insel auf Hiddensee in der Ostsee und habe im Moment gerade eine Klasse 1-2, habe drei Kinder eingeschult. Und habe mit den Zweitklässlern zusammen 15 Kinder. Wenn ich mir diese kleinen Menschlein angucke und mir dann die Welt um uns herum, dann macht mir so diese gesamte Weltlage ein wenig Angst.
Das kann man total verstehen. Aber zum Glück hat sie auch so ein bisschen eine Strategie entwickelt, damit ihre Angst nicht zu mächtig wird.
Ich probiere in dem kleinen Rahmen, in dem ich mich bewege, so viel wie möglich Gutes zu tun, sagen wir so. Die Welt an der Stelle ein kleines bisschen besser zu machen oder einfach gut zu machen.
Die Brigitte, Radio 1-Hörerin, die war eigentlich in ihrem Leben nie so richtig ängstlich, hat sie erzählt, aber auch nicht, als ihre Tochter groß geworden ist. War alles so cool und dann plötzlich kamen die Enkel.
Also ich bin eigentlich kein ängstlicher Mensch und ich habe eine Tochter und da war ich auch nie ängstlich, was das angeht. Aber jetzt habe ich ein Enkelkind und da bin ich bald ängstlicher mit meinem Enkelkind Felix als mit meiner eigenen Tochter. Ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, aber ganz, der hat eigentlich nichts. Ja, aber wenn dann so U-Untersuchungen stehen oder wenn dann der Kinderarzt sagt, ach ja, da muss man vielleicht das und das machen, dann bin ich immer die Erste, die gleich im Internet ist.
Und ganz genau diese Ängste haben wir weitergegeben. Und zwar an Pauline Stockmann, die Psychologin unseres Vertrauens, auf jeden Fall am heutigen Tag. Die war uns nämlich zugeschaltet und konnte auf Fragen und auf Probleme antworten. Und zu Brigitte hat sie gesagt, das ist relativ normal.
Unser Nervensystem reagiert ja nicht nur auf eigene Gefahren, sondern eben auch auf die von Menschen, die uns wichtig sind. Und als Großmutter kommt ja auch ein Schutzinstinkt dann rein. Also evolutionär überlebenswichtig, dass unser Alarm anschlägt, wenn vielleicht eine mögliche Gefahr droht, weil natürlich wir evolutionär darauf programmiert sind, das Überleben der nächsten Generation zu sichern. Also erstmal ist das ja nur ein Ausdruck von Liebe, von Bindung und Verantwortung. Aber es ist natürlich blöd, wenn sie übergroß wird und uns einschränkt.
Soweit also Pauline Stockmann, die uns zugeschaltet war. Und auch Conny hört Radio 1 und die hat dann auch angerufen. Und die konnte ihre psychischen Probleme überwinden und hat uns glücklicherweise auch erzählt, welche Strategie ihr dabei hilft.
Ich habe früher viele psychische Probleme gehabt und auch mit Angst zu tun gehabt und nach vielen Jahren in den Griff bekommen, indem ich einfach nach einem Prinzip lebe, was auch von den anonymen Alkoholikern bekannt ist. Ich lebe gestern, heute und morgen. Ist eine Kurzfassung von meiner Lebensphilosophie, aber im Großen und Ganzen sagt es aus, dass ich mir kurz noch überlege, was hätte ich gestern besser machen können. Dann lebe ich fröhlich in den Tag und überlege mir, was wird morgen sein. Das nimmt die Angst. Vielleicht so als Tipp für welche, die es noch nicht so weit geschafft haben.
Ja, vielen, vielen Dank für Ihr Mitmachen und für Ihre Ratschläge und für das Teilen Ihrer Geschichte. Das war der Weber, die Weber am heutigen Tage. Es ging um Ängste. Danke für Ihr Mitmachen.
Radio 1. Nur für Erwachsene.